Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Martin Böttcher
und Katja Wiegalke. Hallo. Sind Sie schon 12 Jahre alt oder vielleicht schon 16? Das Schöne ist, das ist uns egal. Bei Breitband nämlich spielen Altersbegrenzungen keine Rolle. Wir senden hier nichts, was nicht im Einklang mit dem Jugendschutz stehen würde. Das geht schon allein wegen der Sendezeit nicht. Im Netz hingegen ist es komplizierter mit Inhalten, die einer Altersbeschränkung unterliegen. Darum geht es im neuen Entwurf für den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Den nehmen wir unter die Lupe und fragen uns, inwieweit Filter nicht auch immer ein Tor öffnen zu Netzsperren, wie es sie zum Beispiel mittlerweile in der Türkei gibt.
Ein anderes Thema, Crowdfunding-Kampagnen. Eine der besten Methoden, im Netz Geld für alle möglichen Projekte zu sammeln. Viele Kleininvestoren lassen dabei Ideen Wirklichkeit werden. Aber nicht immer funktioniert das. Damit beschäftigt sich der Tumblr Your Kickstarter Sucks und auch wir.
Außerdem widmen wir uns der verteilten Aufmerksamkeit, so der Titel eines neuen Buchs, in dem erfrischenderweise Zerstreuung nicht als Gegenteil von Konzentration betrachtet wird.
Und wir haben natürlich auch Musik in dieser Sendung. Fires of Your Own ist von Gwyn Fowler, einer 25-jährigen Singer-Songwriterin aus South Carolina, die mit diesem Titel bereits ihre 4. EP auf Bandcamp veröffentlicht hat. You built shelter from the cold, frost was settling in your cold. The trees were rattling all the bones that night. Trace all your tracks. You were never too good at that. Leaving piles of memories in all your steps. And as I try to find you amid old stones, you reside in all of your self-made holes. Tell me how, tell me.
Zeitgemäßer Jugendmedienschutz aus. Die Rundfunkkommission der Länder hat da mal wieder einen Vorschlag gemacht, nachdem ihre letzte Initiative in diese Richtung 2010 kläglich gescheitert ist. Aber auch dieser Vorstoß wird gerade heftig diskutiert.
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag heißt das schwierige Wort dazu. Und der Entwurf für eben diesen neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag sieht eine Altersfreigabe für Internetseiten vor. Bevor wir hier gleich detaillierter über den Vorschlag sprechen, fasst Tim Wiese den Diskussionsstand zusammen.
Mama, was bedeutet... Und dann hat hier auf der Seite jemand geschrieben, wenn man... Dann ist das wie... Und dazu muss man... Und jeder ist total und alle sowieso.
Es gibt Dinge im Internet, die sollten Kinder nicht lesen oder sehen. Dafür soll der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag sorgen. Zumindest, wenn es nach der Politik geht. Seit über 10 Jahren wurde dieser Vertrag nicht verändert. Deshalb will die Rundfunkkommission der Länder jetzt tätig werden.
Gerade vor dem Hintergrund der immer stärker verbreiteten extremistischen Inhalte im Internet darf das Thema Jugendschutz im Netz nicht vernachlässigt werden,
findet Dr. Johannes Beermann, der Leiter der federführenden sächsischen Staatskanzlei, die ein Diskussionspapier ins Netz gestellt hat. Darin ist zum Beispiel von einer Alterskennzeichnung die Rede. Also, dass Anbieter von Internetseiten, aber auch Blogbetreiber ihre Inhalte nach Altersstufen einordnen. Filter könnten dann diese Angaben auslesen.
Dem Anbieter soll eine, wie ich finde, relativ einfache Möglichkeit an die Hand gegeben werden, dass er mal selbst den Jugendmedienschutzstaatsvertrag versteht und seinen Pflichten nachkommen kann. Wobei er die Kennzeichnung entweder selbst vornehmen kann oder eben ein anerkanntes Klassifizierungssystem verwenden darf.
Diese Idee empört viele Kritiker. Auch auf der Internetseite der Sächsischen Staatskanzlei, auf der die Änderungsvorschläge des Jugendmedienschutzstaatsvertrages diskutiert werden. Zum Beispiel schreibt Masu:
Und wieder würde ein Blick in die Realität helfen. Ein Blogger kann nicht jederzeit Kommentare prüfen und seine Alterseinstufung gegebenenfalls anpassen. Das würde praktisch dazu führen, dass, wenn einzelne Themen oder Kommentare in einem Blog eventuell nicht für Kinder geeignet wären, dass dann gleich die ganze Webseite ab 18 wäre. Das wird kein Blogger mitmachen.
Solche Maßnahmen wären außerdem zeitintensiv und teuer. Für private Blogger ein echtes Problem. Zudem könnte Deutschland im internationalen Vergleich ein Wettbewerbsnachteil entstehen, befürchten die Kritiker auf der Diskussionsseite im Netz.
Die einzige Folge: .de wird als Adressendung massiv an Bedeutung verlieren. Die Anbieter werden aus Deutschland flüchten.
Diese Kritik lässt Staatsminister Beermann nicht gelten.
Wenn es um die Verbreitung von jugend- und kindergefährdenden Inhalten an Jugend und Kinder geht, da finde ich, müssen dann auch deutsche Anbieter damit leben, dass sie entsprechend benachteiligt werden, denn das geht einfach nicht.
Schon vor 4 Jahren sollte eine Alterskennzeichnung für Internetseiten eingeführt werden. Damals war die Änderung des Jugendmedienschutzstaatsvertrages nicht zuletzt wegen der heftigen öffentlichen Diskussion gescheitert. Johannes Beermann schätzt dieses Mal die Erfolgsaussichten günstiger ein. Die Gefahr, dass mögliche Filtermaßnahmen auch missbraucht werden könnten, sieht er nicht.
Natürlich, Missbrauch ist immer möglich, aber doch nicht in dem Maße, dass man wegen einer Angst vor einem pauschalen Filter jugend- und kindergefährdende Inhalte im Netz belässt. Also das, glaube ich, ist nicht zu verantworten. Das muss man vernünftig politisch abwägen.
Es werden da, so scheint es, ziemliche Ängste geschürt, um das Filtern des Netzes zu legitimieren. Das ausführliche Interview mit dem Staatssekretär Johannes Beermann, der auch im Beitrag zu Wort kommt, den können Sie auf unserer Internetseite breitbanddeutschlandradiokultur.de nachhören.
Kritiker befürchten, dass Jugendschutz im Netz den Einstieg in Netzsperren bedeutet. Das haben wir mit Alva Freude vom Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur besprochen, einem Kritiker des Entwurfs für einen neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Als erstes fragten wir ihn, wie freiwillig eigentlich die so bezeichnete freiwillige Alterskennzeichnung für Telemedien am Ende dann für die Anbieter sein soll.
In der Praxis kann man natürlich fragen, ob diese Freiwilligkeit bei der Alterskennzeichnung tatsächlich freiwillig ist, weil nach dem Wortlaut des Gesetzes muss jemand, der Inhalte hat, die einen 12-Jährigen beeinträchtigen könnten, diese vor diesem 12-Jährigen verbergen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden. Eine ist die Alterskennzeichnung und die anderen Methoden sind die Methoden, die eigentlich in der Praxis nicht praktikabel sind, weil das sind Sendezeitbegrenzung, also man darf ja nur noch nachts die Inhalte online haben oder man muss eine geschlossene Benutzergruppe mit Altersüberprüfung installieren.
Was droht denn Anbietern, die sich nicht an den Jugendmedienstaatsvertrag halten?
Im Zweifel, also im Endeffekt drohen immer Bußgelder bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung. Das ist alles auch noch ein bisschen in Bewegung sicherlich, was da droht. Aber was vor allen Dingen droht, ist natürlich die sogenannten Chilling-Effekte. Also wenn man liest, dass andere private Betreiber von Blogs zum Beispiel entsprechend Ärger bekommen haben, dann ziehen die anderen wieder nach, weil sie keine Lust haben, entsprechend Ärger zu bekommen und horrende Anwaltsgebühren bezahlen möchten oder einfach keine Lust haben, sich einfach Ärger einzuhandeln. Und das sehen wir schon seit Jahren im Netz, dass es immer wieder, wenn es verschiedene Abmahnwellen kommt, solche Bewegungen da sind. Und das ist meines Erachtens für ein freiheitlich-demokratisches Internet nicht gerade das, was man als Ziel haben sollte.
Wie kann man sich das denn da vorstellen, wenn jetzt diese entsprechenden Seiten also einmal markiert sind, ja, je nachdem, zu welcher Altersgruppe das nun jetzt passt oder auch nicht. Wie funktioniert denn der Jugendschutz dann darauf aufbauend? Also wie sieht das technisch aus? Tauchen dann eben die entsprechend gekennzeichneten Seiten einfach für eine bestimmte Altersklasse gar nicht mehr auf? Und wenn das so ist, wer installiert denn diese Filter? Oder setzt die Rundfunkkommission der Länder eben in diesem neuen Entwurf denn jetzt darauf, dass eben dieses Filterprogramm für alle eingesetzt wird, also dass es nicht mehr sozusagen eine freiwillige private Installation auf dem Rechner ist, sondern sozusagen, dass dieses Filterprogramm für alle gilt, weil sonst würde das ja nicht funktionieren, alleine mit der freiwilligen Kennzeichnung.
Nach dem jetzigen Entwurf ist es eine freiwillige Installation durch Eltern. Im Augenblick ist es so, dass nach verschiedenen Statistiken rund 20% der Eltern solche Programme nutzen und die beiden ob mit offiziellem staatlichen Siegel zugelassenen Programme nach meinem Kenntnisstand noch viel, viel weniger, weil diese Programme noch schlechter sind als die beiden anderen, aber eben das staatliche Siegel tragen, weil sie diese Alterskennzeichnung auslesen. Die gibt es ja auch heute schon. Von daher, ich rechne nicht damit, dass da eine größere Verbreitung entstehen wird. Und daher ist zu befürchten, dass die Ideen, die auch von einigen Landesmedienanstalten schon in den Raum geworfen wurden, dann wieder aufleben, nämlich dass die Internetzugangsanbieter solche Filter zwangsweise installieren müssen und die Nutzer erstmal standardmäßig im Filter drin sind und ihn nur manuell ausschalten können.
Wäre eigentlich logisch, ne? Also so, dass das der Schritt ist, der dann
das
kommt,
ist,
ne?
Das ist eigentlich, wenn man sagt, wir setzen auf Filter und wir sehen das als richtige Maßnahme an, wäre das die logische Schlussfolgerung, genau. Aber das halte ich in einer demokratischen Gesellschaft erst recht für verfehlt, zumal ja bekanntermaßen die Filter nicht wirken. Also sie wirken natürlich auch dann nicht, wenn mit einmal sie zwangsweise bei allen installiert sind.
Hinter dem Jugendmedienstaatsvertrag wird von Kritikern wie Ihnen ja auch immer der Anfang von Netzsperren vermutet. Warum eigentlich?
Naja, wir hatten ja die Initiative verschiedener Landesmedienanstalten oder deren Vorsitzenden, die gesagt haben, naja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das bei den Providern installieren, dass die standardmäßig filtern. Und es ist also kein Hirngespinst, sondern es sind tatsächlich vorhandene Forderungen aus dem Kontext der Personen, die auch an dem Entwurf von diesem Staatsvertrag mit teilhaben. Und das ist natürlich sehr bedenklich. Wir sehen ja im Augenblick in der Türkei, wie solche Sachen ablaufen. Da wird dann so eine Sperre mal schnell irgendwie ausgedehnt und dann kommt was anderes drauf und das nächste drauf. Also das sind durchaus Sachen, die sehr bedenklich sind.
Gibt es denn so Negativbeispiele schon auch aus anderen Ländern, wo eben so eine Plattform oder so eine Initiative genutzt wurde, um eben viel weitgreifendere Netzsperren einzuführen?
Also wir haben eine ähnliche Initiative in Großbritannien. Da ist es seit einiger Zeit so, dass per Gesetz es die Provider verpflichtet sind, solche Sperren aktiv zu haben. Und wir kennen es aus vielen Ländern, die Netzsperren allgemein installiert haben, dass auf diese Listen dann auch Inhalte kommen, die ja, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ob die da richtig sind. Also wir sehen es in Dänemark zum Beispiel. Da wurden Sperren eingeführt als Kampf gegen Kindesmissbrauchsbilder. Und auf diese Sperrliste sind in der Zwischenzeit aber auch viele andere Inhalte. Zum Beispiel sind Inhalte drauf, wo Urheberrechte verletzt werden oder ein ganz seltsamer Fall, wo die Markenrechte von einem Unternehmen verletzt werden, weil in der Türkei ein Unternehmen genauso heißt wie ein Unternehmen in Dänemark, wird die Webseite des türkischen Unternehmens in Dänemark blockiert. Und das ist natürlich eine Sache. Tja, entweder haben wir ein weltweites Kommunikationsnetz oder wir haben es nicht. Dann muss man eben die chinesische Lösung wählen und sagen, okay, dann haben wir halt ein nationales Intranet, wo man nicht mehr ins Ausland rein kann. Dann können solche Sachen auch nicht passieren.
Also Sie meinen, mit so einem Entwurf sozusagen öffnet man, oder wenn dieser Entwurf irgendwann mal zu einem Gesetz werden sollte, dann öffnet man damit sozusagen das Tor zu wirklich weitgreifenden Netzsperren, ja?
Man baut die Infrastruktur auf, die auch für weitergehende Netzsperren genutzt werden kann, ganz genau.
Was wäre denn ein guter Gegenvorschlag für den Jugendmedienschutz, wenn es eben keine technische Lösung sein soll?
Also der wichtige Punkt wäre, dass man sich auf die tatsächlichen Gefahren konzentriert und nicht irgendwie schaut, naja, was kann denn im schlimmsten Falle passieren und dann versucht, das zu verhindern, sondern die tatsächlichen Gefahren sind eben Mobbing, Sexting, Datenschutzverstöße, Abzock-Webseiten und so weiter. Und hier kommen wir natürlich nur voran, indem wir die Medienkompetenz der Nutzer und der Eltern einfach verstärken. Das ist ein wesentliches Element, was aber überhaupt vom Gesetzgeber in keinster Weise adressiert wird. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und dann kann man sicherlich als Gesetzgeber auch was im Bereich Datenschutz für Kinder regeln und so weiter. Man kann weitergehen und sagen, wir fördern kindgerechte Angebote. Das wird auch schon gemacht, aber die sind kaum bekannt. Wenn man sich die Nutzerzahlen dieser Angebote anschaut, dann sind die unter ferner Liefen. Da wäre sicherlich auch einiges möglich, was man machen kann. Und natürlich kann man auch weitergehende Maßnahmen machen, die für die ganzen Erotikangebote gelten. Aber die gelten auch schon, muss man sagen. Also für die Anbieter, die aus Deutschland entsprechende pornografische Angebote verbreiten, da sind die Hürden schon sehr hoch. Da habe ich aber auch nichts dagegen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das schadet jetzt auch dem Rest vom Internet nicht. Man kann das vielleicht aus ein paar anderen Punkten kritisieren. Das halte ich jetzt aber nicht für wirklich relevant.
Die Öffentlichkeit, die soll ja an dem Entwurf noch mitarbeiten können. Also oder zumindest gibt es eine Online-Konsultation bis zum 19. Mai. Wie sehen Sie das? Ist das ein wirkliches Mitspracherecht oder nur so ein Feigenblatt?
Also am Anfang habe ich gesagt, naja, ist ja gut, wenn eine Online-Konsultation da ist und die soll ja auch zweistufig sein und so weiter. Das hört sich alles ganz gut an. Wenn man sich aber mal die Plattform anschaut, auf der das geschieht, dann muss man sagen, entweder sind die unfähig oder es ist einfach nicht ernst gemeint, was die Länder dort veranstalten. Weil die Plattform ist sehr wirr, also man kann sie kaum bedienen, man kriegt kaum Übersichten, man kriegt noch nicht mal den gesamten Entwurf am Stück zu lesen, zumindest bisher, vielleicht ändert sich das ja mal irgendwann. Und man kann nur Kommentare abgeben, die bis zu 800 Zeichen lang sind und das auch nur zu bestimmten Fragen, die einen normalen Internetnutzer jetzt eigentlich wenig tangieren, sondern die sehr speziell auf spezielle Fragestellungen gerichtet sind. Das heißt, die Fragestellungen, die dort gestellt werden, die sind gar nicht, wie kann man denn Jugendschutz im Internet sinnvoll machen und welche Grenzen kann der haben und wo muss er unbedingt eingreifen, sondern die gehen einfach auf spezielle Details der Regelung ein. Sollen denn die Alterskennzeichen auch in diesem und jenem Kontext gelten und so weiter? Und das kann so nicht funktionieren. Also man kann durchaus bezweifeln, dass die Länder das wirklich ernst meinen.
Der Entwurf des Jugendmedienschutzstaatsvertrags kann also online diskutiert und kommentiert werden. Aber was das am Ende bringt, ist unklar. So das Fazit von Alva Freude vom AK-Zensur. Wir haben mit ihm gestern noch ausführlicher über das Thema gesprochen. Diese vollständige Version unseres Interviews findet sich auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und damit kommen wir zu Ghost Tucker, einer vierköpfigen Band aus San Diego, die seit ihrer Schulzeit zusammen Musik macht. Vampire Weekend oder Paul Simon nennen sie selbst als ihre Vorbilder und so ähnlich klingen sie dann auch.
Über den Entwurf zum neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag und die zumindest technische Nähe zu Netzsperren haben wir eben gesprochen. Netzsperren gibt es in anderen Ländern aber längst als Teil einer expliziten Zensur.
Die Türkei ist das jüngste Beispiel von Ländern, die zu solchen Maßnahmen greifen. Letzte Woche ließ die türkische Regierung Twitter sperren. Vor 2 Tagen folgte dann auch noch YouTube.
Ob und wie man diese Sperren umgehen kann, das wollten wir von Luise Sammann wissen, die als Journalistin in Istanbul lebt. Zuerst haben wir sie gefragt, ob diese Seiten jetzt wirklich völlig unerreichbar sind für türkische Nutzer.
Nein, das sind sie nicht. Sie sind auf Umwegen weiter erreichbar. Sogar der türkische Präsident Abdullah Gül, der hat ja letzte Woche noch weiter getwittert, als Twitter schon verboten war. Am Abend dieses Verbots, da hieß es sogar, Twitter hätte in der Türkei den Nutzerrekord gebrochen. Ähnlich ist es auch bei YouTube. Da ging es ja jetzt darum, einen Mitschnitt zu verbannen, der als Staatsgeheimnis eingestuft wird. Aber vor allem nachdem die Seite gesperrt war, wurde dieser Mitschnitt unzählige Male angeklickt. Das heißt, so ganz wirken diese Verbote nicht. Wir hören dazu mal ein Mitglied der hiesigen Piratenpartei Gürkan Özturan, der zu den vielen gehört, die sich in diesen Tagen eigentlich vor allem über Erdogans Internetpolitik lustig machen.
Der schwedische Außenminister war neulich im Iran. Er schickte einen Tweet, in dem er sagte, es hat ein paar Stunden gedauert, aber nun habe ich eine Verbindung gefunden, über die ich mich problemlos bei Twitter einloggen konnte. Sehen Sie, das passiert im Iran, wo es überall Druck und Zensur gibt und trotzdem dauert es nur ein paar Stunden, einen Weg zu finden. Hier in der Türkei mit ihrer jungen und internetaffinen Gesellschaft geht das natürlich noch viel schneller.
Also, man hört es schon, insgesamt gilt, wer will, der findet auch in der Türkei weiter Zugang zu YouTube und Twitter in diesen Tagen.
Wie schwierig ist das eigentlich? Muss man dafür eine Art Hacker sein oder kann das jeder schaffen?
Die türkische Regierung hatte Twitter ja erstmal durch eine DNS-Sperre geblockt, also die Übersetzung der Webadresse twitter.com in einen Zahlenblock. Die wurde verhindert und dadurch konnten türkische User diese Seite nicht mehr aufrufen. Am Tag nach dem Verbot hat dann aber eine große Tageszeitung hier, die regierungskritische Radikal, die hat eine Anleitung online gestellt, wie man also über einen alternativen Server doch wieder zu Twitter gelangen kann. Und mit dieser Anleitung konnte jede Hausfrau auf Twitter zugreifen. Die Regierung hat dann nachgezogen, das mit der geänderten DNS, das funktioniert jetzt nicht mehr so einfach. Was aber weiter funktioniert, das sind diese VPN-Dienste, also Verbindungen über Rechner, die in Paris, London oder Washington stehen und die als Schnittstelle zwischen meinem Rechner sozusagen und Twitter fungieren und den Datenaustausch damit anonymisieren. Und auch die Empfehlung, die Twitter selbst an die türkischen Nutzer hier geschickt hat, funktioniert weiter, nämlich ganz einfach seine Tweets per SMS an eine bestimmte Nummer zu schicken und damit weiter zu twittern.
Am Mittwoch hat ja jetzt ein Verwaltungsgericht entschieden, Twitter muss wieder online, also wieder zugänglich werden. Gibt es darauf Reaktionen? Ist Twitter jetzt wieder offen für alle?
Richtig, das Verwaltungsgericht in Ankara hat auf die Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen und gesagt, dass jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung haben muss. Allerdings gibt es bisher keine Reaktion darauf, Twitter ist weiter gesperrt. Ich habe es noch mal versucht. Höchstwahrscheinlich wird es auch keine Öffnung mehr vor den Wahlen geben, denn das würde für die Regierung ja so eine Art Niederlage-Eingeständnis sein. Dieses Gerichtsurteil, das wurde hier gerade in den regierungstreuen Medien, da muss man ja immer unterscheiden in der Türkei, dort wurde das nicht groß behandelt. Unter AKP-Anhängern herrscht also weiter die Meinung, die Erdogan Tag ein, Tag aus hier verkündet, nämlich, dass es eben Leute gibt, die die sozialen Medien nutzen, um die Regierung zu stürzen und dass man diese Leute stoppen muss und dass dabei eigentlich jedes Mittel recht ist.
Heißt das, dass diese Sperrungen in der Türkei insgesamt weniger kritisiert werden als hier im Ausland?
Nein, Erdogan-Kritiker laufen natürlich Sturm in diesen Tagen. Insgesamt muss man aber wissen, dass es hier für viele um viel mehr geht als um eine Internetsperre, als die so ein bisschen im Ausland ankommt. Es geht um die Zukunft des Landes eigentlich, kann man sagen. Das gilt für beide Seiten. Also einmal die Regierungsanhänger, weil sie eben denken, dass so eine internationale Verschwörung gegen Erdogan hier im Gange ist. Und für die Regierungsgegner, weil sie merken, wie weit Erdogan scheinbar bereit ist zu gehen. Mit der Schließung von Twitter und YouTube hat er nochmal so eine Grenze überschritten. Wir hören auch dazu nochmal den Gürkan Özturan von der türkischen Piratenpartei.
Natürlich ist die Regierung sich darüber klar, dass diese Sperrungen selbst nichts bringen. Aber es geht um den Druck, den sie damit aufbauen. Sie schaffen damit eine Situation, die am Ende noch gefährlicher ist als die eigentliche Zensur, nämlich Selbstzensur.
Also tatsächlich ist es wohl insgesamt so, dass die Twitter-Nutzung nach diesem anfänglichen Hoch, nach dem Nutzerrekord da am ersten Tag inzwischen um die Hälfte zurückgegangen ist. Einfach weil viele Twitter dann doch lieber fernbleiben und das Risiko scheuen. Und damit hat die Regierung ihr Ziel ja eigentlich schon erreicht.
So das dann doch etwas traurige Fazit von Luise Sammann aus Istanbul.
Barock, Pop, ein mir bis dato noch unbekanntes Musikgenre, aber so beschreibt die Band Tutley aus Philadelphia das, was sie machen. Schön klingt das auf jeden Fall und offenbar gehören auch Auftritte mit Glitterkostümchen und bemalten Gesichtern mit dazu. Tutley, die in ihrem Bandnamen ihre Liebe zu Schildkröten zum Ausdruck bringen wollte, hier mit Sky in Your Bones.
Band, Medien und Meinungen.
Mit Sören Brinkmann hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Und da beginnen wir mit einem Milliardengeschäft, mit dem Facebook mal wieder von sich reden gemacht hat. Facebook übernimmt das junge Startup Oculus, das Datenbrillen entwickelt.
Genau, vor kurzem WhatsApp, jetzt Oculus, der Kaufrausch bei Facebook geht also weiter. $2 Milliarden kostet die jetzige Übernahme. Die Oculus-Datenbrillen sehen ziemlich klobig aus, wie ein kleiner Kasten vor dem Gesicht. Sie waren ursprünglich für Computerspiele gedacht, um die in 3D zu erleben. Jetzt sollen sie die Computerwelt revolutionieren. Facebook will den Alltag also noch virtueller machen. Zum Beispiel hätte man bei Videokonferenzen das Gefühl, als würde man wirklich zusammen an einem Tisch sitzen oder man könnte in einer 3D-Umgebung mit dem Arzt sprechen. Die Frage ist natürlich, wie genau das jetzt zu Facebook passt. Möglicherweise trifft man sich dann irgendwann im virtuellen Raum im sozialen Netzwerk. Kritiker sehen allerdings die Gefahr, dass Facebook damit jetzt noch mehr Daten sammeln kann. Einige Experten glauben, dass Geräte wie zum Beispiel Computeruhren oder eben solche Datenbrillen der nächste große Trend in der Technologiebranche sein könnten. Dementsprechend spricht Facebook-Chef Mark Zuckerberg auch von einer langfristigen Wette darauf, dass eine umfassende, virtuelle und erweiterte Realität eines Tages dann ein Teil des Alltags wird. Allerdings, das muss man hinzufügen, hat Oculus bislang noch keine serienreifen Produkte auf den Markt gebracht. Es dürfte also noch einige Zeit dauern, bis Facebook mit Oculus dann wirklich Geld verdient.
Bei den Machern von Waititi, da ist das schon lange der Fall. Die verdienen jede Menge Geld. Die erfolgreichen YouTube-Stars sind bekannt geworden mit Parodien auf Filme oder Musikvideos.
Fast 3 Millionen Abonnenten hat ihr Kanal, hunderttausende Klicks, die Videos. Gerade diese Popularität hat Waititi ja auch interessant gemacht für die Werbung. Jetzt aber gibt es Kritik, nicht daran, dass sie Werbung machen, sondern wie.
Genau, es geht um das Wie, nämlich weil der Vorwurf aufgekommen ist, dass sie auch mit illegaler Schleichwerbung verdienen. In dieser Woche hat das ARD-Magazin Report Mainz darüber berichtet. Die Leute von Waititi halten in einem Video zum Beispiel immer wieder ein bestimmtes Smartphone-Modell in die Kameras und loben die Vorzüge genau dieses Geräts. Ob das hinreichend als Werbung gekennzeichnet ist, das ist aber zumindest strittig. Die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen sieht bei Waititi einen Verstoß dagegen, dass Werbung in Online-Medien klar gekennzeichnet sein muss. Und die Regierung von Mittelfranken, wo die Jungs von YTT herkommen, die hat auch ein Prüfverfahren gegen die YouTube-Videos eingeleitet. Das Online-Netzwerk Mediakraft, das unter anderem solche Werbeplätze in Videos vermittelt, das hat den Vorwurf der Schleichwerbung allerdings zurückgewiesen. Vielmehr, so sagt man dort, handle es sich um sogenanntes Product Placement und dafür gäbe es noch keine anerkannten Standards oder Richtlinien. Hintergrund der Berichte ist aber wohl auch, dass die Fernsehsender, die ja darüber berichtet haben, durchsetzen wollen, dass es für alle dieselben Regeln gibt, wenn nun schon mehr Konkurrenz auf dem Werbemarkt drängt.
Letztes Thema hier in den Medien und Meinungen. Es geht um ein Spiel, das von Millionen von Menschen gespielt wird und viel Lebenszeit kostet. Es hat Suchtpotenzial, heißt 2048. Es geht darum, Zahlen auf 16 Feldern so zusammenzuschieben und zu addieren, dass man genau auf eben diese 2048 kommt.
Und diese Oberfläche erinnert offensichtlich ein bisschen an Sudoku. Doch Vorbild für 2048 war dann das Spiel Threes. Und deren Entwickler, die haben sich jetzt zu Wort gemeldet und eben nicht nur mit Begeisterung.
Ja, denn sie halten ihr Spiel natürlich für die bessere Variante und außerdem schreiben sie, dass sie enttäuscht seien, mit ihrem Spiel, an dem sie immerhin 14 Monate getüftelt haben, jetzt kaum Beachtung zu finden. Zwar sei Nachahmung, so sagen sie, die höchste Form der Schmeichelei, aber im Idealfall finde die dann erst statt, wenn man selbst den Zenit erreicht habe. Die Entwickler von Threes ärgern sich also auch darüber jetzt, dass ihr Spiel oft nur als Klon selbst gesehen wird. Das allerdings überrascht kaum, denn gerade das Spiel 2048 ist ein gutes Beispiel dafür, wie Open Source funktionieren kann. Entwickelt wurde 2048 von dem 20-jährigen Gabriele Ciruli, Italiener. Er hat auch den Quellcode seines Spiels öffentlich gemacht. Der Entwicklungsprozess steht also jetzt jedem offen, auch weil die Anwendung kompatibel ist für alle Smartphone-Betriebssysteme. Und dadurch können andere Programmierer auf der Grundlage von 2048 eigene, ähnliche Spiele entwickeln. Unter anderem ist so auch eine Flappy Bird-Version entstanden. Die massive Verbreitung von 2048 wird maßgeblich durch seine Gestaltung und eben diese diversen Ableger mitbegründet. Ciruli sagt selbst, der Entwickler, dass er selbst über Werbeeinnahmen etwas Geld verdient. Und genau.
Ja, immer wieder das liebe Geld. Medien und Meinung von Sören Brinkmann. Danke dir.
Und jetzt geht es hier bei Breitband weiter mit Musik vom schwedischen Produzenten Eluna. Tusen Tysta TV-Apparatar heißt sein Track. Also ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Das lässt sich auf jeden Fall sehr schön mit 1000 schweigende Fernseher übersetzen.
Tausend schweigende Fernseher, eine Art Soundtrack zum Tagträumen, so jedenfalls beschreibt der Produzent Eluna seine Musik, gerade veröffentlicht beim ebenfalls schwedischen Kassettenlabel Zion Light. Eine der großartigsten Erfindungen, die das Internet mit sich brachte, ist sicherlich Crowdfunding. Seit einigen Jahren die neue Art für Ideen, Produkte und Projekte im Netz Geld einzusammeln.
Durch viele kleine Einzelbeiträge etwa machen Menschen in aller Welt die Entwicklung eines Computerspiels möglich. Sie finanzieren eine neue Platte, einen neuen Film oder irgendein technisches Gadget. Immer wieder werden dabei neue Gesamtsummenrekorde gebrochen. Für die Smartwatch Pebble beispielsweise sind über 10 Millionen US-Dollar zusammengekommen.
Doch nicht alles, was Geld sammelt, glänzt danach auch. Der Tumblr Your Kickstarter Sucks, deine Kickstarter-Kampagne ist echt Mist, listet eine ganze Reihe von schiefgelaufenen und überflüssigen Sammelaktionen auf. Jochen Dreyer wirft für uns einen etwas anderen Blick auf gescheiterte Crowdfunding-Kampagnen.
Im Juni 2012 sagte der Spieleentwickler Lee Moyer Folgendes in einem Video auf Kickstarter.
It's done.
Und es ist alles gut, es geht los. Die Sterne stehen richtig für The Doom That Came to Atlantic City.
Mit seinem Enthusiasmus sammelt er über 120.000 Dollar für sein Brettspiel ein, obwohl er nur nach 35.000 fragte. Doch zwei Jahre später ist das Geld verbraucht und immer noch kein Spiel produziert. In einem letzten Update gesteht sich das Team ein, jeden nur erdenklichen Fehler gemacht zu haben, der möglich war. Ähnliche Geschichten finden sich zuhauf. Hier ein eingestelltes Computerspiel, dort ein vielversprechendes Gadget, das am Ende nur ein kaum funktionaler Prototyp war. Da kommt schon gelegentlich der Gedanke auf, dass es für einige Projekte besser gewesen wäre, wenn sie nie erfolgreich finanziert worden wären. Breitband präsentiert: Der ultimative Guide, keinen Erfolg beim Crowdfunding zu haben. Tipp 1: Versuche so deutlich wie möglich zu machen, dass du dir eigentlich nur deinen Urlaub finanzieren lassen möchtest. Gutes Beispiel, die Kampagne 50 States in 50 Days.
50 Staaten in 50 Tagen, das ist diese tolle Reise, die Meredith und ich diesen Sommer machen werden.
Wo wir gleich Tipp 2 anschließen können. Macht wirklich ganz deutlich, dass es nur um euch geht und der Mehrwert für alle anderen Menschen fast bei Null liegt.
Wir sind vorbereitet, wir sind leidenschaftlich und wir können es kaum erwarten, in mein Auto zu springen und zu reisen. Es wäre toll, wenn ihr uns helft, unseren Traum zu erfüllen.
Tipp 3. Speziell für Computerspielentwickler. Versuche, das Konzept des Spiels möglichst nicht zu erklären. Dein Video beschränkst du auf einen mehr oder weniger nackten Anime-Charakter mit großen wippenden Brüsten und einer großen Axt. Voila! Das Spiel X-Princess muss sich keine Sorgen machen, jemals wirklich entwickelt werden zu müssen. Ja. Tipp 4. Übermäßiger Sexismus ist zwar meist ein Garant für erfolgloses Crowdfunding, aber Vorsicht! Das Kartenspiel Tentacle Bento spielt an einer Mädchenuniversität, in dem du als außerirdisches Tentakelmonster möglichst viele Schülerinnen vergewaltigen musst.
Du nimmst die Rolle eines Tentakelmonsters ein und versuchst mit deinen schleimigen Tentakeln möglichst viele Mädchen zu befummeln.
Die Kampagne war als Satire auf pornografische Mangas gedacht, sammelte aber mehr als das Doppelte des gewünschten Betrages ein, bevor es von Kickstarter gestoppt wurde. Nun ist es tatsächlich auf dem Markt. Bei Amazon Japan ist allerdings gerade der Nachschub ausgegangen. Tipp 5. Glaub fest daran, dass alles, was im Internet funktioniert, auch außerhalb dessen Erfolg haben kann. Beispiel das Bacon Museum in Cincinnati, Ohio.
Bacon.
Schinken. Ob Schwein, Pute oder Tofu. Jeder genießt einen Tag mit Schinken. Und das hier ist nicht nur Foodporn. Das ist totaler Ernst. Schinken hat eine lange Geschichte von den Römern zu... Ich weiß auch nicht.
Lieber Crowdfunder, wir können dir nur wünschen, dass es bei den null Unterstützern bleibt. Denn sonst müsstest du dein Versprechen einlösen, einen Ort zu schaffen, an dem, Zitat, es zu allen Öffnungszeiten nach Bacon riecht, alle Wände vollhängen mit Schinken und Schinkenkunst. Kommen wir zu Tipp 6. Wenn du deinen Film auf keinen Fall wirklich drehen möchtest, dann gibt es zwei todsichere Methoden. Erstens, zeige nur ein Foto von dir selbst, kein Video und fordere einfach 5 Millionen.
Oder zeig ein Video, das beweist, dass du eben nicht der geborene Filmemacher bist.
Wenn du dich großzügig fühlst, dann lass uns diesen Film über vier Jungfrauen mit Motorsägen machen, die gegen das Böse kämpfen.
Tipp 7. Versuch, Geld für Sticker zu sammeln, auf denen Jesus Loves Bitcoin steht. Tipp 8. Versuch die, auf jeden Fall noch nicht abgeschlossene, Gleichberechtigung von Mann und Frau dadurch zu lösen, kleine Metallpenisse herzustellen, damit auch jede Frau einen hat.
Manchmal brauchst du eine kleine Erinnerung, die du in der Hand halten kannst und dir Selbstvertrauen wiedergibt. Die sagt, dass du gleichwertig bist. Manchmal muss ich lachen, wenn ich nach meinen Schlüsseln greife und dann meinen kleinen Penis berühre. Ist das wirklich alles, was Mann und Frau trennt?
Das sind unsere 8 Tipps, eine Crowdfunding-Kampagne mit Sicherheit zum Scheitern zu verurteilen. Aber auch wenn wir uns alle Mühe gegeben haben, sie zusammenzutragen, können wir für nichts garantieren. Immerhin wurde die aufblasbare Lionel Richie-Statue, das mit Salz schießende Gewehr gegen Stubenfliegen und der Witz, der an den Himmel geschrieben wurde, ebenfalls finanziert.
Jochen Dreier sah mal etwas genauer hin bei für uns in Sachen Crowdfunding-Kampagne.
Und jetzt Musik von der tschechischen Band New Edge, die ein neues Album veröffentlicht hat, das 4. und wie die Musiker selbst sagen, das 3.
Besprechung.
Na, haben wir sie schon, die ungeteilte Aufmerksamkeit? Denn Aufmerksamkeit ist ja angeblich die wichtigste Währung im digitalen Zeitalter.
Die Flut an Informationen, die auf uns einstürmen, die Jagd nach dem Kick durch den nächsten Klick, so wird immer wieder kritisiert, zerstört aber unsere Fähigkeit zur Aufmerksamkeit. Und wenn das so weitergeht, dann kann angeblich bald niemand mehr längere Texte lesen. Wir werden immer zerstreuter.
Und um diese beiden Punkte geht es im Buch Verteilte Aufmerksamkeit, eine Mediengeschichte der Zerstreuung, der Medienwissenschaftlerin Petra Löffler. Christian Möller hat sich hoffentlich sehr aufmerksam durch die fast 370 Seiten gearbeitet. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Zerstreuung ist schlecht, aufmerksam ist gut. Aufmerksamkeit ist gut, oder?
Ja, so hätte man das gerne, ne? Und so hört sich das auch immer an, wenn auf so Diskussionspodien darüber geredet wird und in Talkshows, was ihr eben in der Anmoderation schon gesagt habt, was jetzt alles passiert. Dieses Buch findet nur heraus, dass das scheinbar nicht so einfach ist. Also, dass es nicht nur gute Aufmerksamkeit gibt und schlechte Zerstreuung, sondern vielleicht auch gute Zerstreuung und manchmal etwas schlechte Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen, dass die Übergänge so ein bisschen porös sind, dass das alles nicht so klar voneinander unterschieden ist.
Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine neue Erkenntnis, oder?
Nö, das stimmt. Das ist eine Debatte, die eigentlich schon geführt wurde, ja, so richtig verstärkt ab der Zeit um 1800 herum. Also es hat immer Leute gegeben, die sich Gedanken gemacht haben über die Aufmerksamkeit und warum die so schnell weggeht und wie das alles so läuft. Und dann hat es natürlich immer die Stimmen gegeben, die gesagt haben, okay, man muss aufmerksam sein und die Zerstreuung ist schlecht. Es hat aber auch schon früh Leute gegeben, die gesagt haben, Zerstreuung kann etwas ganz Gutes sein. Zum Beispiel, wenn es einem schlecht geht, dann liest man einen Roman, zerstreut sich ein bisschen. Das ist eine Empfehlung des Philosophen Michel de Montaigne oder Immanuel Kant, der nun wirklich nicht der schlechteste Gewährsmann in solchen Dingen. Der hat gesagt, eigentlich ist die Zerstreuung unser normaler Geisteszustand und die Aufmerksamkeit ist eigentlich nur die Ausnahme. Und er hat auch schon eine Definition mit ins Spiel gebracht, die gesagt hat, Zerstreuung ist im Grunde eine Art von verteilter Aufmerksamkeit.
Diesen Titel trägt eben auch das Buch Verteilte Aufmerksamkeit von Petra Löffler. Was meint sie denn damit?
Ja, sie verfolgt eben diese Debatte und sie verfolgt, wie sich das so entwickelt hat. Also wie die Leute um 1800, was ja eine Zeit von größeren Medienumbrüchen tatsächlich auch war oder technischen Umbrüchen, ne? Also wenn wir da an die Druckerpresse und an den explodierenden Buchmarkt, der plötzlich ganz viel verschiedene Aufmerksamkeit an verschiedenen Stellen gefordert hat, denken und so weiter und so fort. Da wurde dann eben gesagt, okay, unsere Aufmerksamkeit oder unser Bewusstsein ist eigentlich fähig, ganz schnell hin und her zu springen von einem Gegenstand zum anderen und braucht dafür gar nicht so viel Zeit. Von daher können wir das mit dieser verteilten Aufmerksamkeit, die dann eben als die Zerstreuung umdefiniert wird, das können wir als Menschen leisten und wir können diese Fähigkeit auch trainieren. Das fand ich ganz besonders interessant, das hat der große Pädagoge Johann Pestalozzi gesagt. Er hat gesagt, man sollte das im Grunde in der Schule schon den Kindern beibringen, wie sie ihre Aufmerksamkeit, also wie sie das trainieren können, dass die Aufmerksamkeit verteilt wird, dass sie mehrere Dinge gleichzeitig machen können, zum Beispiel gleichzeitig zuhören und zeichnen oder gleichzeitig zuhören und schreiben. Also im Grunde schon so eine Art frühes Multitasking, bevor dieser Begriff aufgekommen ist.
Wenn Pestalozzi sagt, das ist eine Fähigkeit und keine Tätigkeit, diese Zerstreuung, wozu braucht man sie denn dann aber?
Naja, die ist im modernen Leben natürlich sehr wichtig. Also wenn man jetzt einfach nur mal daran denkt, wie man sich als Fußgänger zum Beispiel oder auch als Autofahrer im Straßenverkehr verhält. Also ich möchte nicht bei jemandem im Auto sitzen, der super total konzentriert nur auf diesen einen Punkt geradeaus guckt, sondern ich möchte schon, dass der auch in den Seitenspiegel guckt, in den Rückspiegel guckt, dass er auch noch irgendwie hinkriegt, die Gangschaltung zu bedienen, dass er den Tacho im Blick behält und so weiter und so fort. Dafür braucht man verteilte Aufmerksamkeit. Und das war etwas, was im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Menschen immer mehr gemerkt haben, also zum Beispiel im Großstadtleben, dass das eine andere Form von Aufmerksamkeit braucht. Und dann gab es eben verschiedene Orte, an denen diese Aufmerksamkeit in der Gesellschaft gewissermaßen eingeübt werden sollte.
Ich würde ganz gerne nochmal nachhaken, aber wird das denn so beschrieben, dass die verteilte Aufmerksamkeit dasselbe ist wie Zerstreuung?
Es kommt darauf an, was man mit Zerstreuung meint. Also da gibt es tatsächlich Definitionen, die sagen, ja, es ist eine also im Wortsinne zerstreute Aufmerksamkeit, die nicht an einem Punkt ist, sondern die ich wie ein Pulver sozusagen überall hinstreue. Es gibt aber natürlich auch die Zerstreuung im Sinne von, ja, ich habe heute bin ich zur Zerstreuung auf den Jahrmarkt gegangen oder ins Kino gegangen. Und das sind eben die neuen Formen der Zerstreuung, die man öffentlich und in Gesellschaft im 19. Jahrhundert gelernt hat einzuüben. Also das Kino, was Ende des 19. Jahrhunderts aufkam, ist quasi das Paradebeispiel für eine verteilte Aufmerksamkeit.
Wenn wir mittlerweile, also heutzutage, über Aufmerksamkeit reden, dann meinen wir ja eigentlich etwas ganz anderes. Sagt das Buch denn auch etwas darüber, was hier uns in aktuellen Debatten über das Netz vielleicht weiterbringen könnte? Also auch über die These, dass Aufmerksamkeit gerade die wichtigste Währung ist, wie ja so oft behauptet wird?
Also das ist nicht ihr Forschungsthema, damit hat sie sich jetzt nicht ausführlich beschäftigt in dem Buch. Das ist ein medienhistorisches Buch, das eben eigentlich so die Zeit zwischen 1800 und 1900 behandelt. Aber ich fand schon, dadurch, dass das eben so erstaunlich ist und dass diese Begriffsdefinitionen auch so ein bisschen relativiert werden, wird eine ganz neue Perspektive aufgemacht. Und wenn ich mir jetzt überlege, so Debatten über Gaming zum Beispiel, da könnte man ja auch sagen, das ist im Grunde das Training einer verteilten Aufmerksamkeit, im Sinne Pestalozzis. Ich weiß nicht, ob er das auch so unterschrieben hätte. Das sind jetzt meine eigenen Gedanken. Und ich glaube, diese Gedanken, die kann man sich bei dem Buch ganz gut machen. Und man kann so ein bisschen diese Debatte relativieren, die heute geführt wird. Denn da sind ja doch diese Begriffe Zerstreuung und Aufmerksamkeit meistens noch so deutlich voneinander getrennt, als hätte diese Debatte, die die Leute schon vor 200 Jahren geführt haben, als hätte die gar nicht stattgefunden. Also das fällt gewissermaßen hinter die Geschichte ein bisschen zurück.
Sie haben jetzt schon Ihre eigenen Gedanken ins Spiel gebracht. Mich würde mal interessieren, was ziehen Sie denn daraus für sich?
Ja, dass jeder gucken muss, welches für ihn das richtige Maß ist. Also jeder kennt Momente von großer, konzentrierter Aufmerksamkeit, die erschöpfend sind, genauso wie totale Zerstreuung und totales Durcheinander auf Dauer erschöpfend ist. Und ich glaube, damit muss man in so Zeiten von so Medienumbrüchen ein bisschen lernen, umzugehen. Und dadurch ist es eigentlich ganz hilfreich, dass diese Definitionen hier nochmal so ein bisschen relativiert worden sind in dem Buch und einen dadurch so ein bisschen klarer sehen lassen. Ein Buch über übrigens, dass man, finde ich, nicht so gut zerstreut übrigens lesen kann, sondern es ist schon wissenschaftliche Lektüre und man muss da doch sehr aufmerksam bei sein. Also ist schon nicht schlecht, wenn die Aufmerksamkeit manchmal noch voll da ist.
Das wollte ich gerade nochmal nachfragen. 370 Seiten über ein Thema, was sich relativ abstrakt anhört. Macht das Spaß, das zu lesen?
Ich fand das manchmal ganz schön anstrengend. Also man muss sich das so ein bisschen aufteilen. Aber ich fand dann doch die Erkenntnisse über einzelne historische Punkte, die fand ich doch überraschend genug, dass ich das insgesamt sehr gerne gelesen habe.
Sie würden es also auf jeden Fall empfehlen?
Ja.
Christian Möller war das über das Buch Verteilte Aufmerksamkeit, eine Mediengeschichte der Zerstreuung von Petra Löffler. Das ist im Diaphanes Verlag erschienen, hat fast 370 Seiten und kostet 79,95 €. 29,95 €. Das kann man auch nochmal nachlesen auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und damit sind wir hier bei Breitband auch schon fast wieder am Ende angelangt. Was nimmst du jetzt mit aus der Sendung, Katja? Hast du irgendwas gelernt, irgendwelche guten Vorsätze, die ihr jetzt geschafft? In Zukunft vielleicht aufmerksamer zuhören, wenn ich was sage? Oder stärker auf den Jugendschutz achten?
Also ich bin ein bisschen zerstreut gerade. Und auf den Jugendschutz, ja, der bin ich zu Hause selber. Ich habe zwei kleine Kinder und das mache ich selber in persona sozusagen. Da wird immer nur das geguckt, was ich erlaube. Und wenn die Kinder alleine sind, was sie nicht oft sind natürlich, oder in anderer Betreuung, dann sperre ich das weg, was nicht zu sehen ist oder nicht zu sehen sein sollte.
Ich verstehe. So.
Und du, bist du ein wenig weniger zerstreut als vor der
Sendung? Nee, aber ich habe mir fest vorgenommen, auf gar keinen Fall eine Crowdfunding-Kampagne zu starten.
Dann hast du also was gelernt. Zum Schluss vielleicht nochmal der Hinweis auf unsere Webseite breitbanddeutschlandradiokultur.de. Hier finden Sie alle Beiträge und Links zu unserer Sendung. Auch den Link zu unserer letzten Musik, Abyss One aus Los Angeles mit seinem futuristischen Track Giulietta. Ich sag schon mal Tschüss.
Ich sag auch Tschüss.